der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Liebe Gemeinde, da sind wir wieder. Die letzte Folge mit Rudolf Scharping hat ordentlich Emotionen bei euch ausgelöst. Ich habe viele Nachrichten bekommen, so kurz zusammengefasst. Viele von euch waren nicht so happy mit seiner Performance. In dieser Folge haben wir einige starke Themen, über die wir reden. Ich bin Moritz Kasserlet, grüße euch aus dem Studio beim NDR in Hamburg. Schön, dass ihr da seid. Und mir zugeschaltet, auch aus Hamburg, aber von zu Hause, ist mir unser Radioreporter Holger Gersker. Moin Holger.
Hallo, guten Tag.
Es gibt viel zu besprechen. Wir reden über eine kleine Revolution im Radsport. Die neuen Zeitfahrhelme von Wismar sorgen für mächtig Gesprächsstoff. Wir schauen auf die Klassikersaison und auf den neuen Hype rund um Primoz Roglic bei Bora Hansgrohe. Und dafür haben wir Uli Fritz in der Leitung. Uli ist Sportchef des Saarländischen Rundfunks, der für diesen Podcast verantwortlich ist. Er ist bei der Tour de France Teamchef der ARD und ein ausgezeichneter Filmemacher. Und in dieser Funktion ist er auch in Nizza. Hallo Uli.
Ja, hallo Moritz.
Wir können das vielleicht schon verraten, ne? Ihr produziert eine Serie für die ARD-Audiothek, in der ihr Bora Hansgrohe bzw. dann Red Bull begleitet bei der Mission Toursieg. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, wir nennen das alles auf Gelb. Also wir begleiten vorrangig das Team Bora Hansgrohe, künftig Red Bull Bora Hansgrohe mit Primoz Roglic, schauen aber auch auf die große Konkurrenz, denn es stellen sich ja 4 Fahrer vor, die Tour de France im Sommer zu gewinnen. Das habt ihr ja alles schon angesprochen und eine davon ist Roglic. Wir versuchen ihn zu begleiten, so eng es geht und deswegen bin ich hier unten jetzt bei dem Rennen gewesen, bei den letzten beiden Tagen hier in Nizza.
Roglic hat das Rennen als 9. beendet, Vlasov ist noch 5. geworden. Wie zufrieden sind Roglic und sein Team damit?
Ja, gestern waren sie sehr zufrieden, da haben sie einen Etappensieg geholt. Aber heute war die Stimmung, naja, ich will nicht sagen, dass sie gedrückt war, aber euphorisch war sie auch nicht. Roglic kam am Bus hier an, frierend. Man sah die Bilder, wie er dass seine Regenjacke übergezogen hat, die etwas spät kam. Und hat aber auch gesagt, ich möchte keine Entschuldigungen suchen. Ich bin einfach noch nicht in der Form, in der ich es früher zu dem Zeitpunkt gewesen bin. Es ist ein neues Team für mich, nach vielen Jahren beim gleichen Team. Alle müssen sich aneinander gewöhnen, aber wir lassen uns nicht nervös machen von der Performance der Gegner. Wir wollen es besser machen. Aber ich würde sagen, es war ganz leicht gedrückt, die Stimmung.
Ja, wir haben gerade ein Flugzeug gehört, das kenne ich noch vom Tourstart. Ich weiß nicht, war 2020 oder 21, als wir da in Nizza waren. Ja. Da liegt diese Zielgerade direkt in der Einflugschneise. Ne? Das erleben wir dann nächstes oder dieses Jahr bei der Tour auch wieder. Ja.
Ja, wir stehen hier. Promenade des Anglais. Gerade eben ist auch der Bora-Bus weggefahren als Vorletzter. Hinten steht noch Wismar Liese Bike. Die sind noch da. Alle anderen haben jetzt vor wenigen Minuten hier den Ort des Geschehens verlassen.
Ja, über Wismar reden wir gleich auch noch. Jetzt mal über Bora und bei der künftigen Red Bull-Mannschaft. Bisschen getrübte Stimmung, sagst du. Wie sieht sich die Mannschaft denn so auf dem Weg zu dieser Mission? Also sie haben ja Roglic geholt, um die Tour zu gewinnen oder zumindest aufs Podium zu kommen. War das jetzt ein Rückschlag oder wie würdest du es beurteilen?
Ja gut, also sie sagen natürlich, okay, wir lassen uns nicht nervös machen. Es ist das erste Rennen für Roglic gewesen, das erste Rennen, das er mit einem neuen Team bestritten hat, mit Fahrern, die er sozusagen nicht als Mitfahrer bisher kannte. Insofern wollen wir jetzt sozusagen nicht die strengsten Maßstäbe anlegen. Sie wollen aber nach Gründen suchen, so hat es auch Ralf Denk gesagt, der auch hier vor Ort war, der Teamchef. Wir wollen schauen, an was es vielleicht gelegen hat und dann wollen wir das ändern. Sie waren eben zum Beispiel auch nicht, klar hat man ja gesehen, nicht zufrieden beim Mannschaftszeitfahren diese Woche. Da hat Rolf Alltag so schön formuliert, sie sind losgefahren wie Usain Bolt bei einem Sprint, der aber einen Marathon gewinnen will. Und dann waren sie nach der Hälfte des Rennens, war die Kraft weg. Also einigen Stellschrauben müssen sie sicherlich noch drehen. Aber es wäre natürlich auch für die Mannschaft nicht gut, wenn sie jetzt sagen, oh Gott, ja, wie schrecklich, es ist Anfang März. Alltag sagte auch klar, wenn es Anfang Juni wäre, da wäre ich richtig nervös. Na, okay. Aber jetzt ist es noch März und wir sind noch guter Dinge, dass auch Roglic bald in einer starken Form sein wird und wirklich konkurriert.
Ja, Holger, ich glaube, insgesamt kann Bora ja mit dieser Woche zufrieden sein. Ne? Also Vlasov 5., Roglic 9., Tirreno Adriatico, Jay Hindler 3. geworden. Also insgesamt war das, glaube ich, eine gute Woche, ne, für diese Mannschaft.
Ja, so mannschaftliche Ausgeglichenheit tatsächlich. Sie hatten 4 Fahrer in den Top 10. Das ist natürlich von keiner Mannschaft getoppt worden bei diesen beiden Rundfahrten. Die 2 bei Paris-Nizza und bei Tirreno Adriatico noch Lennart Kemner auf Platz 8, trotz eines Sturzes auf der sicherlich wichtigsten Etappe. Das sieht ganz gut aus, aber sie haben natürlich auch mitbekommen, das Mitfahren mit den Allerbesten. Und bei Tirreno Adriatico war eben Jonas Vingegaard am Start. Das war für Jai Hindley nicht möglich, genauso wie es für Roglic und Vlasov nicht möglich war bei Paris-Nizza, zumindest auf den meisten Etappen. Paris-Nizza würde ich jetzt auch nicht überbewerten, weil dieses Rennen war ein bisschen von Taktik geprägt. Die Favoriten haben sich belauert. Man hat gesehen, dass das Mannschaftszeitfahren ein bisschen was durch den Regen durcheinander gewürfelt bekam. Ansonsten hätte wahrscheinlich Remco Evenepoel gewonnen und nicht Matteo Jorgensen. So gesehen alles soweit gut. Das Einzige, was sicherlich, und das hat ja Uli gesagt, so ein bisschen auch bei mir jetzt beim Anschauen der letzten Etappe für so ein bisschen Verwunderung gesorgt hat, dass Primoz Roglic eben auch der zweiten Gruppe nicht mehr folgen konnte oder wollte, was auch immer. Er wirkte auch ein bisschen unruhig, als hätte er Probleme mit dem Wetter gehabt. Also ist vielleicht aber auch die entsprechende noch nicht ganz so gelungene Generalprobe, dass man auch weiß, wie viel noch zu tun ist. Aber in Summe war es für die Mannschaft wirklich gut, auch natürlich gekrönt durch den Etappensieg von Alexander Vlasov in Nizza.
Ja, Uli, Bora Hansgrohe hat neulich ganz stolz gepostet, was die Verpflichtung von Roglic so alles ausgelöst hat. Also viel mehr Follower in den sozialen Medien, mehr Verkäufe im Shop und, und. Hast du bei diesem Rennen jetzt in Frankreich auch so einen kleinen Hype erlebt um diese Mannschaft, um Roglic?
Also es ist schon deutlich mehr los als früher, muss man sagen. Slowenische Fernsehen war auch hier jeden Tag im Interview mit Roglic. Man muss aber auch sagen, dass hier natürlich die Kollegen aus Belgien ja überall vertreten sind. Remco Evenepoel war auch sehr umschwärmt. Und wenn man dann sozusagen jetzt eine Rangliste aufstellen müsste, würde ich fast sagen, ein bisschen mehr Leute waren doch immer beim Bus und Evenepoel. Aber es war trotzdem relativ viel los. Primoz Roglic ist ja ein sehr freundlicher Mensch, der auch heute sein Lächeln dann nicht verloren hat, der offen spricht darüber, dass er die Beine jetzt noch nicht hatte. Aber es war schon relativ viel los um den Bora-Bus, das kann man schon sagen.
Ja, und sag mal, diese neuen Zeitfahrhelme von Wismar Liesebike, ne, sind die ein großes Thema im Fahrerfeld oder wie hast du es wahrgenommen?
Also sie waren deshalb bei Bora nicht das große Thema, weil das große Thema bei Bora war, dass sie ja selbst beim Mannschaftszeitfahren nicht so performt haben, wie sie es vielleicht wollten. Da hat ja Holger es ja eben angedeutet, gab es natürlich auch Probleme mit dem Regen. Sie sind in der zweiten Hälfte gestartet, als es dann eben regnete. Aber das war eben trotz allem, kann man sagen, jetzt nicht das, was sie sich vielleicht gewünscht hätten. Deswegen spielten die Helme keine große Rolle. Ob es vielleicht in den Bussen, wo wir nicht rein durften, darüber geredet wurde, kann ich nicht sagen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie davor jetzt zittern.
Ja, Uli, du musst zurück zu deinem Kamerateam. Kannst du noch ganz kurz sagen, wie sieht der Zeitplan aus für eure Filme, auf die ich ja sehr gespannt bin?
Ja, wir verfolgen jetzt erstmal das Team direkt weiter. Morgen geht Primoz Roglic in den Windkanal in Mailand. Da sind wir dabei. Da wird nochmal ganz viel Aerodynamik getestet, Zeitfahrtrikots, Sitzpositionen etc. Und wir verfolgen das Ganze und unmittelbar vorm Start der Tour de France Ende Juni werden wir die ersten 3 Folgen veröffentlichen, releasen, wie es ja heutzutage heißt. Mhm. Wir werden aber eine 4. Folge anschließen, nämlich wie ist es denn eigentlich ausgegangen bei der Tour, damit man es auch im Spätjahr nochmal schauen kann. Das soll ungefähr am 30. Juli passieren.
Okay, ich bin sehr gespannt drauf. Vielen Dank für deine Zeit, Uli. Komm gut nach Hause, ne?
Ja, und danke euch. Noch einen schönen Podcast weiter.
Danke. Ja, Holger, wie beurteilst du denn dieses Unternehmen, gelbes Trikot, Bora Hansgrohe, Roglic, ist das realistisch alles?
Also wenn die Tour de France in den nächsten Wochen beginnen würde, dann würde man sagen, wer anders als Jonas Vingegaard oder Tadej Pogacar soll das Rennen denn gewinnen? Denn Vingegaards Überlegenheit bei Tirreno Adriatico war wirklich atemberaubend. Er ist jetzt 2 Rundfahrten gefahren, bei einer hat er 3 Etappen gewonnen. Die Gesamtwertung bei Tirreno Adriatico auf World Tour Niveau immerhin mit starken Gegnern wie Jai Hindley als Giro-Sieger von vor 2 Jahren. 2 Etappen, also die beiden, auf die es wirklich ankam, dass er keine Sprinter-Etappen gewinnt, ist klar. Plus die Gesamtwertung souverän. Man hatte das Gefühl, er würde gerade so gelangweilt sein von dem Ganzen. Dazu seine Mannschaft extrem stark. Es hat noch nie ein Team geschafft, drei Grand Tours in einem Jahr zu gewinnen. Aber das haben sie ja voriges Jahr geschafft. Es hat auch noch nie eine Mannschaft geschafft, diese beiden parallelen großen, wie sagt man, Frühjahrsvorbereitungsrennen, Tirreno Adriatico und Paris-Nizza, die ja immer fast zeitgleich stattfinden, zu gewinnen. Das ist Wismar jetzt auch gelungen, denn Mathieu Jorgensen ist ja der Sieger von Paris-Nizza. Damit ist auch klar, er hat noch einen weiteren superstarken Helfer, der vielleicht in die Fußstapfen diesbezüglich von Primoz Roglic bei der Tour dann schon steigen kann und wird, da bin ich ziemlich sicher. Das sieht richtig gut aus. Pogacar, die meisten glauben ja, dass Pogacar die Tour de France gar nicht gewinnen will in diesem Jahr, sondern eher sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Der fährt ja vorher den Giro. Da bin ich mal vorsichtig, aber wenn er gegen Vingegaard bestehen will, dann wird es wirklich schwer, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, Roglic hängt halt hinten dran, genau wie Remco Evenepoel momentan nicht durchblicken lässt, dass er wirklich eine Chance hat auf den Gesamtsieg. Aber der Belgier hat ja auch immer formuliert, für ihn geht's erst einmal beim Debüt um Platz 5 und etwas besser vielleicht. Aber momentan deutet noch wenig darauf hin. Aber es sind eben noch 3 Monate und sogar noch ein bisschen mehr bis zum Tourstart in Florenz. Und Primoz Roglic hat alle Erfahrungen der Welt, weiß, wie er sich in Form bringt. Und dennoch verglichen damit, dass er ja Paris-Nizza auch gewonnen hat und weiß, wie man dieses Rennen auch so fährt, ist es schon so, dass er nicht so weit ist, wie er es in den vergangenen Jahren schon mal war mit Blick auf die Tour.
Ja, wir reden jetzt mal über die neuen Zeitfahrhelme. Würdest du damit auch zur Arbeit fahren, Holger?
Ja, man könnte es mal probieren. Ich weiß gar nicht, ob die Polizei dann kommt, weil das Problem, das sage ich gleich vorweg, bevor und wir unseren Kreis ja noch ein bisschen erweitern. Mein Problem damit ist, so ein Helm wurde mal erfunden, damit man sich bei einem Sturz nicht am Kopf verletzt.
Ja.
Wenn man das Ding jetzt da so trägt, habe ich das Gefühl, man könnte sich noch mehr wehtun, als wenn man gar keinen Helm trägt.
Ja, ich habe mit unserem lieben ARD-Experten Fabian Wegmann darüber gesprochen. Und wenn ich jetzt hier drücke, warte mal, dann...
Hallo, 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 ja.
Fabian, bist du da?
Ja, ich bin da.
Ja, super. Sag mal, was hast du denn gedacht, als du die neuen Helme von Wismar gesehen hast?
Dass die neue KI mal richtig zugeschlagen hat.
Meinst du, die gibt es eigentlich gar nicht? Ist nicht echt, oder?
Ja, ich habe, also wenn ich da live gewesen wäre, dann wäre ich da erstmal ganz vorsichtig mit gewesen. Nein, Scherz beiseite, aber es war gewöhnungsbedürftig. Hat mich an den Gustav Erik Larsson erinnert, der 2008 in Peking bei der Olympiade mit einem ganz neuen Helm von Pock an den Start gegangen ist. Ich glaube, da kennen sich auch, also viele, die sich daran erinnern oder diesmal gesehen haben, die wissen sofort, was ich meine.
Du warst ja dabei, 2008, bist ja mitgefahren, ne?
Genau, aber nur im Straßenrennen. Zeitfahren habe ich mir dann angeschaut. Der ist ja ähnlich. Der geht nicht ganz so weit nach vorne wie der Helm, aber war auch was komplett Neues. Der ist extra für ihn damals gefertigt worden, also für seine Körperform auf, seine Statur, so wie er auf dem Rad sitzt. Ja, also daran muss ich mich sofort dran erinnern und hab gedacht, cool, endlich mal wieder was Neues. endlich mal wieder, worüber man reden kann.
Mein erster Gedanke war so Lord Helmchen.
Ja.
Und das hat, glaube ich, irgendeine Zeitung auch geschrieben dann, glaube ich, Lord Helmchen, also hatten wir die gleiche, den gleichen Gedanken. Ja, aber also bringt das was? Bringt der Schnitt was?
Also grundsätzlich denke ich ja immer, dass sich Leute da Gedanken machen, ja. Also da sitzen ja ein paar Ingenieure dahinter und überlegen ständig, was kann man da reinbringen, was kann man verbessern. Und ich glaube schon, dass der Helm was bringt, dass er besser ist für bestimmte Personen. Also so war es damals bei dem Pockhelm bei Larsson auch. Der lässt nicht viele Positionen auf dem Rad zu. Also ich glaube, der ist sehr gut für Fahrer, die sehr statisch auf dem Rad sitzen, sich nicht groß bewegen und wahrscheinlich dann auch, wenn der Wind dementsprechend ist. Also wenn entweder kein Wind ist, nur der Fahrtwind ist und es nur von vorne kommt. Bei Seitenwind kann ich mir schon wieder vorstellen, dass der ein bisschen anders ist. Wobei auch da werden die sich Gedanken gemacht haben. So war es auf jeden Fall bei dem Erik Larsson so, dass dieser Helm nicht unbedingt für jeden der Beste war, sondern das war für ihn, für seine Position, für seine Statur war der sehr gut. Und ich glaube, dass er, da haben sie sich vielleicht noch ein paar andere Innovationen, dieses Jahr ist ja noch mal ein bisschen runder geworden, dieser Helm, dass sie sich da schon einiges überlegt haben. Andererseits habe ich gedacht, ist der überhaupt regelkonform, weil ja. Das Regelwerk der UCI ist schon sehr, sehr strikt, muss man sagen. Also was Helme angeht, aber auch vor allen Dingen auch was Fahrräder angeht, Zeitfahrräder. Man darf keine Anbauteile dran bauen, die nicht tragend sind, die nur der Aerodynamik helfen. Das darf man im Triathlon, das geht da, aber nicht bei der UCI, also nicht im Straßenradsport. Aber auch da denke ich, hoffe ich, dass sich der Hersteller da Gedanken gemacht hat und mit der UCI Rücksprache gehalten hat.
Ja, das ist jetzt die Frage, weil die UCI hat sich ja schon eingeschaltet. Also diese Helme sorgen nicht nur für große Lacher in den sozialen Medien und für lustige Bildcollagen, sondern eben auch dazu, dass die führt eben auch dazu, dass die UCI plötzlich sagt, Moment, die Dinger gucken wir uns jetzt mal genauer an, woraufhin ja Wismar und Giro, das ist der Helmhersteller, wieder sehr sauer reagiert haben. Da habe ich mich auch gefragt, nimmt die UCI das vorher nicht ab? Also hat sie sich jetzt vielleicht auch ein bisschen treiben lassen von dieser großen Aufmerksamkeit?
Ich kann es mir vorstellen. Also dazu weiß ich jetzt gerade zu wenig zwischen der Korrespondenz. Aber also ich weiß, es gibt spezielle Regeln für Prototypen. Ob das jetzt, also vor allen Dingen auch fürs Fahrrad, die müssen halt, die müssen angemeldet sein, die müssen auch vorher, muss sich die jemand angeschaut haben. Und da gehe ich jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass Giro das gemacht hat. Und wenn jetzt nur, weil der Aufschrei so groß ist, weil sich Leute vermeintlich darüber lustig machen, vielleicht ist er ja auch wirklich der schnellste Helm, den es je gab, dann braucht sich da keiner drüber lustig machen. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, wie es zum Beispiel in der Formel 1 aussieht, wie so ein Auto heute aussieht und wie es vor 20 Jahren aussieht, da sind auch überall Teile dran und es natürlich ist ein bisschen was anderes, hat viel mit Abtrieb da zu tun, aber das ist ja halt Innovation und wie gesagt, die UCI sollte sich das vorher angeguckt haben. Wenn sie es nicht richtig geprüft hat, dann ist es auch meines Erachtens deren Schuld. Ich finde es einfach gut, dass so ein bisschen Innovation wieder reinkommt. Meines Erachtens sind diese Regeln zu strikt, die es gibt. Also die UCI sagt immer, das machen sie, damit sie so eine Art Chancengleichheit gewähren, dass auch kleinere Hersteller, auch kleinere Teams oder es geht ja runter bis in die Jugend, Junioren, da sind ja auch manche Sachen gar nicht erlaubt, dass man einfach eine Chancengleichheit hat, da darf nicht jeder mit dem super Zeitfahrmaterial fahren, aber trotzdem muss es irgendwie ja weitergehen, so in der Entwicklung und von daher glaube oder hoffe ich, dass das so ein weiterer Schritt ist.
Ja, weil du die Entwicklung und die Innovation ansprichst, also wir sprechen und staunen ja auch schon lange über die Dominanz von Jumbo-Visma, jetzt der Visma Lease Bike und hören dann auch immer wieder, ja, die investieren eben auch ganz viel in die Wissenschaft und so ein Helm ist natürlich spektakulär, auch wenn der die Profis im Zeitfahren nur so ein paar Sekunden schneller machen sollte, dann kann das ja schon sehr wertvoll sein. Mal ganz allgemein gefragt, wie viel Luft nach oben siehst du denn dann auch so in der Entwicklung des Equipments, wie viel können die Teams darüber noch rausholen?
Ja, man denkt ja immer, irgendwann ist es vorbei, aber das ist ja so, wenn ich mir eins meiner Räder angucke, die ich so aus meiner Profizeit noch habe, das waren immer die absoluten Topmodelle und dann habe ich immer gedacht, okay, jetzt geht's nicht weiter und wenn ich mir mein jetziges Rad angucke, denke ich, okay, da ist schon ganz schön viel Luft gewesen noch. Man kann sich viele Dinge nicht vorstellen. Da ist mit Sicherheit noch was drin, aber diese Sprünge werden natürlich immer kleiner. Also wenn man früher vielleicht mal von 10 Watt oder 5 Watt redet man jetzt irgendwann dann nur noch mal über 1 Watt. Also ich glaube nicht, dass es da von heute auf morgen jetzt eine Innovation gibt, die da nochmal 20 Watt rausholen kann. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich, je enger es wird, desto wichtiger sind diese kleinen Schritte. Und Jumbo ist natürlich sehr weit vorne mit allem, mit den Rädern, Innovationen, alles was Aerodynamik angeht, Technik angeht, sind sie sehr weit vorne.
Ja, Fabian, das war sehr spannend. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Sag mal, Ja, Holger und ich reden gleich noch über die Klassikersaison. Hast du eigentlich einen Lieblingsklassiker?
Ja, für mich war ja immer der Flash Wallon mein Lieblingsklassiker, weil ich den so gerne gefahren bin. Jetzt als Außenstehender, sag ich mal, als Kommentator, muss ich wirklich sagen, dass Roubaix ein verdammt gutes Rennen ist. Ich habe die Kopfsteinpflaster immer gehasst als Radfahrer und ich habe es mir auch immer kaum angeguckt, weil es mich einfach nicht interessiert hat, weil ich in der Zeit dann andere Rennen hatte, viel trainiert und das war für mich wichtiger. Aber auf Roubaix freue ich mich auf jeden Fall schon. Ja. Und ich habe mich aber auch auf Strade Bianche gefreut, was auch ein grandioses Rennen war, wo ich auch mal, das war wirklich auch noch eins meiner Lieblingsrennen. Damals war es kein Klassiker, jetzt ist es so ein Halbklassiker. Das sind Rennen, die ich schon sehr, sehr gerne schaue.
Ja, das sind so Rennen, da ist auch keine Sekunde langweilig, anders als bei Mailand San Remo, wo es ja eigentlich nur hinten raus spannend wird. Weil du gerade Strade Bianche angesprochen hast, ganz kurz vielleicht noch, die Frage wurde auch Tadej Pogacar gestellt nach seinem Sieg. Es ist ja noch ein sehr junges Rennen, ne? Aber trotzdem für viele schon so eine Art Monument. Sollte das in die Monumente, Liste der Monumente aufgenommen werden?
Ja, natürlich. Ich war da mal Zweiter, dann habe ich einen zweiten Platz auf meinem Monument. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich meine, die Monumente, die wir jetzt haben, die fünf, die sind alle 100 Jahre alt und noch älter. Dass man jetzt so sagt, nach 20 Jahren, das muss ein Monument werden, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Klassiker.
Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß am kommenden Wochenende mit Mailand San Remo und natürlich auch mit Paris-Roubaix und allen anderen schönen Radrennen, die jetzt auf uns warten.
Vielen Dank und das wünsche ich euch allen auch.
Ja, danke. Holger, freust du dich auf Mailand San Remo?
Ja, auf die letzten 15 Kilometer. Ich bin kein großer Fan dieses Rennens. Es ist dieses Jahr kürzer. Es sind keine 297 Kilometer mehr, sondern nur noch 288.
Alles geht ja.
Jawohl, super. Sie starten ein bisschen außerhalb von Mailand zum ersten Mal an dieser Stelle. Und dann geht das über die ersten 6,5 Stunden. Also es gab natürlich auch schon Auflagen, wo das in der Mitte richtig dramatisch wurde. Du erinnerst dich auch an die Ausgabe, die Gerziolek gewonnen hat, als zwischendurch die Fahrer so kalt und so erfroren waren, dass sie mal in den Bus mussten. Das war natürlich ein Spektakel. Aber in der Regel konzentriert sich dieses Rennen auf die letzten 10, 15 Kilometer. Was allerdings die Sache wieder interessant und spannend jetzt gerade macht, ist, früher ist dann auch auf dem Poggio nicht so viel passiert. Da konnte man davon ausgehen, dass es einen Sprint gibt. Inzwischen ist das Rennen doch so anders geworden, beziehungsweise die Qualitäten der Fahrer, die sich dafür interessieren, dass die Sprinter eigentlich auch schon fast aus dem sind. Und dass es so ein bisschen sieht, als würden sich da Mathieu van der Poel, der Weltmeister, und Tadej Pogacar, der sich das ja auch in den Kalender geschrieben hat, ich gehe davon aus, dass er auch startet, angekreuzt haben und die holen dann auf dem Poggio berghoch so viel Zeit, dass die Sprinter, selbst wenn sie ein, zwei Helfer dabei hätten, eigentlich da nicht mehr hinkommen. Es sei denn, es ist ein überragender Abfahrer. Matej Mohoric hat ja als Abfahrer das Ding gewonnen. Dazu kommt natürlich noch, dass der wohl aktuell weltbeste Sprinter Jasper Philipsen ein Teamkollege ist von Mathieu van der Poel. Van der Poel kann man jetzt nun gar nicht einschätzen. Er soll starten, das haben wir gehört, aber er ist ja noch gar kein Rennen gefahren, seitdem er jetzt wieder Crossweltmeister geworden ist zum sechsten Mal. Das ist ja mehr oder weniger sein Saisondebüt. Aber dass er das auch beherrscht, das hat er auch schon gezeigt. Ja. Er hat das ja auch voriges Jahr gewonnen.
Trotzdem gibt's ja mal wieder Überraschungen bei diesem Rennen, ne? Also du hast Gerziolek angesprochen, okay, das müssen wir vielleicht ein bisschen rausnehmen. Das war halt ein ganz besonderes Jahr mit diesem Wintereinbruch. Jasper Solden vor 3 Jahren, Moritz hast du erwähnt, vor 2 Jahren, große Fahrer, keine Frage, aber sie haben die Favoriten dann jeweils doch ganz schön überrumpelt. Ist das bei so einem Rennen oder bei diesem Rennen besser möglich als bei den anderen 4 Monumenten?
Ja, wenn man eine entsprechende Taktik hat, in irgendeiner Form den anderen überlegen ist, es geht nur eben um Poggio hoch oder Poggio runter. Sprint, ja, Arnaud Demare hat, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist, das war dann der letzte reine Sprinter. Da sagt man allerdings, dass er nicht ganz so regelkonform über die Cipressa damals, glaube ich, gefahren ist. Da gab es auch ein bisschen Aufregung, aber er ist einfach mal der Sieger. Moritz in der Abfahrt, ja, oder man schafft es halt irgendwie die anderen Mannschaften dann auszumanövrieren auf diesem Wege. Es ist natürlich ein Rennen, dadurch, dass sich das auf diese 15 Kilometer zuspitzt, die Fahrer bevorteilt, die knapp 300 Kilometer gut fahren können und dann am Ende auch noch gut sind. Und damit natürlich auch allen Fahrertypen die theoretische Möglichkeit offeriert, auf diesen 15 Kilometern dieses Rennen für sich zu entscheiden. Ja, es ist sicherlich immer schwer zu tippen, aber die meisten werden wahrscheinlich auf Mathieu van der Poel setzen oder eben auf Pogacar.
Ja, hast du noch andere Favoriten, die dir einfallen?
Ja, wer einen guten Eindruck macht aktuell, ist die Mannschaft Lidl Trek. Nicht nur, weil Jonathan Milan sich bei Tirreno Adriatico in den Sprints sehr gut behauptet hat, auch die letzte Etappe ja noch gewonnen hat. In diesem Doppelpack mit Mats Pedersen, der sehr gut den Berg hochkommt, von den Sprintern vielleicht momentan am besten, wenn die zwei in irgendeiner Form sehr gut zusammenarbeiten könnten, wäre das eine Option. Sie haben auch wirklich eine Tiefe in der Mannschaft, die das erlaubt, dass die beiden relativ ausgeruht auf die letzten Kilometer kommen. Immer gesetzt im Fall, wir haben keine Startliste. Das ist wirklich Milan und Milan, der Olympiasieger, ist auch mit dem italienischen Vierer und Mats Pedersen zusammen da an den Start bringen. Das wäre so eine Variante, wo man dann wirklich sagen kann, okay, sie fahren ein gleichmäßiges Tempo hoch und dann zieht der eine den anderen, wenn es berg runter geht. Das wäre jetzt so eine Art Geheimtipp.
Es ist ja eigentlich kein, du hast es schon erzählt, kein besonders spektakuläres Rennen. Es ist eben sehr lang und dann nur im Finale richtig aufregend und trotzdem geht von Mailand Sanremo immer eine ganz große Faszination aus. Was macht es in deinen Augen für viele so magisch, dieses Rennen?
Ja, es ist auch ein bisschen, du warst ja auch schon da, es ist auch so ein bisschen der Geruch des Frühlings an der Blumenriviera. Man sagt jetzt zwar immer, auch Paris-Nizza sei schon die Fahrt in den Frühling hinein. Da war allerdings jetzt am Wochenende relativ wenig zu spüren. Am Sonntag ging es noch ein bisschen besser als am Samstag, wo es in Strömen geregnet hat, die Etappe verkürzt werden musste. Aber in Sanremo ist dann wirklich, an der Blumenriviera ist dann wirklich schon Frühling. Dazu kommt natürlich auch noch die italienische Traditionspflege. Ich habe jetzt auch mal irgendwo gelesen, der Giro sei nicht das beste und wichtigste Radrennen der Welt, aber immer das romantischste. Und vielleicht ist dann Mailand Sanremo auch mit dieser langen Fahrt, mit diesen beeindruckenden Bildern an der Küste entlang, vielleicht auch der romantischste, der Klassiker, beziehungsweise der romantischste der Monumente. Das ist so ein bisschen italienische Lebensart, den Frühling zu genießen, Stühle und Tische vor die Haustür zu stellen. Und Mailand Sanremo markiert immer irgendwo den Anfang des Ganzen. Dazu gibt es natürlich viel Material, es sind Filme gedreht worden, Schussfahrten nach Sanremo und so Sachen, wo dieser Austragungsort natürlich dieser Finalort auch eine ganz besondere Rolle spielt. Und der Start in Mailand, die Mannschaftspräsentation in Mailand, die ist natürlich auch an einem sehr, sehr besonderen Ort. Und das in Summe macht es sicherlich auch aus.
Ja, es ist schön, Via Roma in Sanremo da zu stehen bei, weiß ich, 18 Grad und Sonne und zu sehen, wie die Fahrer da ins Ziel kommen. Gucken wir mal auf das Frühjahr. Also Mailand Sanremo am 16. März, eine Woche später ist Gent-Wevelgem. Am 31. März ist die Flandern-Rundfahrt. 7. April dann Paris-Nizza, dann Amstel Gold Race, Flash Wallon, am 21. April Lüttich-Bastogne-Lüttich und am 1. Mai natürlich Eschborn-Frankfurt, um nur so die absoluten Highlights im Frühjahr zu nennen. Hast du eigentlich ein Lieblingsrennen? Ich ahne, es ist Paris-Roubaix, aber ist es auch so?
Ja, es ist auch so. Das ist und das unterscheidet eben, und jetzt sind wir rein beim Radsportlichen und nicht bei den romantischen Momenten. Es ist ein Rennen, wo auf diesen 250, 255 Kilometern wirklich überall was passieren kann. Und das meine ich nicht nur im Negativen, sondern ich meine es auch im Positiven. Es gibt, also bei Mailand Sanremo ist vollkommen ausgeschlossen für mich, dass einer, der mit der ersten Ausreißergruppe wegfährt, dieses Rennen gewinnt. Das gilt im Prinzip auch für die Flandern-Rundfahrt. Aber bei Paris-Roubaix ist das in den letzten Jahren vorgekommen. Matthew Heyman beispielsweise hat das Rennen gewonnen aus der ersten Ausreißergruppe heraus. Voriges Jahr waren noch 150 Kilometer zu fahren und die es am Ende unter sich ausgemacht haben, waren im Prinzip schon vorn. Dazu kommt jetzt noch in den letzten Jahren, dass die deutschen Radprofis bei Paris-Roubaix eigentlich immer am besten ausgesehen haben, in der Summe auch. Natürlich den Sieg von John Degenkolb haben wir alle in Erinnerung. Er ist ja auch noch Zweiter geworden im Jahr davor. Nils Polit ist Zweiter geworden. Sie waren auch mit ganz vielen Fahrern, wie es bei keinem anderen Klassiker oder Moment in den vergangenen Jahren waren, in den Top Ten. Ob André Greipel, ob Sieberg, Marcel Sieberg in den Jahren. Sie haben auch mit Max Walscheid, mit Jonas Rutsch, Kandidaten, die definitiv das Potenzial haben. Und John Degenkolb ist ja natürlich auch immer noch dabei. Und Nils Polit hat jetzt mit Platz 2 beim Omloop Het Nieuwsblad gezeigt, dass er in Form ist. Er hat auch jetzt natürlich eine fantastische Mannschaft mit dabei, mit Emirates. Das ist also durch die deutsche Brille betrachtet für mich der interessanteste Klassiker jetzt, zumindest in diesem Frühjahr. Und dazu kommt noch natürlich die Aura dieser Zielankunft. Wer die Flandern-Rundfahrt sich anschaut, die fahren jetzt da den letzten Kilometer irgendwo in der Pampa geradeaus in Audenarde. Ja, Mailand-Sanremo kann man leider von der Zielgerade die Küste nicht sehen, aber dieses alte Radstadion von Roubaix, dieses alte Velodrom, das ist natürlich diese Ankunft in dieser Radarena, das ist was sehr Spezielles und das waren jetzt, glaube ich, auch genug Argumente für Paris-Roubaix.
Wir werden ja über dieses Rennen auch nochmal ausführlich sprechen, dann kurz davor, wenn es soweit ist. Ich kann euch nur empfehlen, das Interview mit Nils Polit zu hören, was wir hier gemacht haben im Tourfunk Anfang des Jahres, wo wir auch über die Vorbereitung auf Paris-Roubaix sprechen. Und er war ja auch schon da mit Teamkollegen und freut sich sicher sehr auf dieses Rennen. Holger, was verändert so die Herangehensweise im Rennkalender beispielsweise von Tadej Pogacar, der ja wirklich dann auch den Giro gewinnen will in diesem Jahr? Inwieweit verändert das vielleicht auch die Klassikersaison?
Ich habe von ihm einen Kalender gesehen mit den Rennen, die er in diesem Jahr bestreiten will. Ich weiß nicht, ob der noch Lücken hatte, aber der hat im Prinzip dann nur Highlights. Also er ist ja Strade Bianche gefahren, 81 Kilometer vorweg, kleine Trainingseinheit. Es gab ja auch entsprechend große Replik darauf, auch von den Deutschen, die da gefahren sind, wie Simon Geschke zum Beispiel und andere auch, die komplett am Anschlag waren zu diesem Zeitpunkt, 80 Kilometer vor dem Ziel, denn dieses Rennen über die weißen Straßen in der Toskana ist auch noch mal verschärft worden und dann macht er das trotzdem so total entspannt mit ein paar Minuten Vorsprung. Dann fährt er jetzt Mailand-Sanremo, verteidigt seinen Titel bei der Flandern-Rundfahrt nicht, also das ist vakant. Er wird da nicht am Start sein. Er wird dann wohl Flèche Wallonne fahren und den großen Klassiker in Lüttich. Da trifft er auch auf Remco Evenepoel, der die beiden vergangenen Jahre da gewonnen hat. Und dann kommt direkt der Giro und dann kommt nichts und dann kommt die Tour de France. Und dann kommt Olympia und dann kommen zwei Rennen in Kanada und dann die Weltmeisterschaft. Das ist der Plan von Tadej Pogacar. Das heißt mit anderen Worten, er wird relativ ausgeruht bei Lüttich-Bastogne-Lüttich versuchen, Remco Evenepoel da den Titel-Hattrick zu verderben, was auch natürlich damit zusammenhing im vergangenen Jahr, dass er da stürzte, da hat er sich ja diesen Kahnbeinbruch zugezogen bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, da hat er definitiv noch eine Rechnung offen und er wird ziemlich erholt sein zu diesem Zeitpunkt. Aber es wird bei der Flandern-Rundfahrt die Chance geben für Nils Polit, ist ja jetzt Teamkollege von Tadej Pogacar. Und deswegen hoffe ich, ohne das jetzt genau zu wissen, dass die Mannschaft komplett auf Nils Polit ausgerichtet ist bei der Flandern-Rundfahrt und das erhöht natürlich die Chancen für den Kölner.
Ja, und hältst du es für sinnvoll, dass Pogacar, ich meine, er wird selber genau wissen, was richtig ist, aber dass er wirklich so das knallharte Programm als Vorbereitung auf den Giro nimmt, den er gewinnen will?
Ja, ein bisschen was muss man schon fahren, ne? Um vorher, und ob man jetzt zwei Eintagesrennen fährt mit ein bisschen Abstand oder ob man die Tour de Romandie beispielsweise mitnimmt, die natürlich nicht ganz so diese Herausforderung ist, was die Schwierigkeiten angeht, aber eben dann 6 Tage dauert. Das, was die meisten machen, so gesehen, das ist, ich glaube, das ist okay. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tadej Pogacar sehr gut vorbereitet am Start des Giro erscheint. Und wenn man schaut, wer da seine Rivalen sind, beispielsweise wird ja die Mannschaft Wismar auf Wort von Art setzen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass der wirklich in der Gesamtwertung Paroli bieten kann. Also auf Pogacar als Giro-Sieger würde ich schon setzen. Aber ob er die Tour danach auch noch gewinnt, da bin ich sehr skeptisch.
Holger, ich habe eingangs erwähnt, unser letzte Folge mit dem Interview mit Rudolf Scharping kam bei vielen nicht ganz so gut an. Kannst du die Enttäuschung einiger verstehen, die sich das angehört haben?
Ja, ich beobachte das Ganze ja auch seit Jahren und ich kenne auch noch die Vorgängerin und die Vorgänger von Rudolf Scharping. Silvia Schenk war ja seine direkte Vorgängerin, die ja eine kurze Zeit BDR-Präsidentin war und kenne auch noch Manfred Böhmer und der davor agiert hat. Da war natürlich eine andere Herangehensweise, deutlich näher am Sport. Ich könnte jetzt sagen, was mich so besonders verblüfft hat, was mich nicht verblüfft hat. Unterm Strich, was eine große Rolle spielte, ist die anstehende Verjüngung im Präsidium, es weiblicher zu machen, es digitaler zu machen und vor allem jünger zu machen. Ich glaube, dass er vor ein paar Jahren hätte mit vielleicht ganz gutem Beispiel schon voran hätte gehen müssen dabei. Der ist nicht mehr sichtbar. Und das damit zu begründen, dass er dann irgendein Mechaniker den Platz wegnimmt, beispielsweise bei einer Weltmeisterschaft, ist natürlich jeder, Moritz, du warst auch bei Straßenweltmeisterschaften, es wäre auch noch Platz für Rudolf Scharping. Und es geht da auch gar keine Limitierung, was Akkreditierung angeht. Das ist bei Olympischen Spielen anders. Aber der Präsident des Bund Deutscher Radfahrer wäre immer herzlich willkommen von der UCI. Und man merkt es an vielen, oder ich habe es gemerkt, an vielen Kleinigkeiten, dass er wirklich nicht sehr in der Materie steckt. Also einmal zu sagen, dass der Bund Deutscher Radfahrer nahezu das Optimum an Startplätzen oder sogar das Optimum erreichen wird bei den Olympischen Spielen, das ist weit, weit an der Realität vorbei. Bahn ja, aber der Rest, also Mountainbike wird schwierig, BMX vielleicht ein Startplatz im Freestyle, einen im Race, Straße hattest du ja auch schon gesagt, so wenig wie noch nie. Das wird das kleinste Aufgebot des Bundesdeutscher Radfahrer bei Olympischen Spielen, seit es diese Disziplinen alle gibt. Und das macht auch Grund zur Sorge. Bahn funktioniert immer noch, ja. Aber wenn er auch sagt, dass er schon zufrieden wäre mit der Ausbeute von Tokio, das waren zwei Medaillen. Mhm. Also gemessen, was die Bahnradsportler in den letzten Jahren geleistet haben, wären zwei Medaillen ehrlicherweise eine Enttäuschung.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass die Sprinterinnen, Teamsprint, die beiden Einzelwettbewerbe, also dass die schon anpeilen, in allen drei Wettbewerben eine Medaille zu gewinnen. Alles andere wäre enttäuschend. Dann gibt es noch Kluge Reinhardt als Europameister, Weltmeister zweimal. Die wollen auch eine Medaille da heranzugehen. Er wäre mit zwei Medaillen zufrieden. Ich weiß nicht, wie intensiv er sich noch damit beschäftigt, was da im Hochleistungssport wirklich läuft in seinem Verband.
Er ist ja zu weit weg einfach, oder? Man muss natürlich auch mal sagen, es ist ein Ehrenamt. Ne? Vielleicht darf man auch nicht zu viel erwarten. Das macht der ja auch quasi nebenbei. Der hat eigentlich noch einen anderen Beruf und verdient damit sein Geld. Aber wäre es sinnvoll und wichtig, dass sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin also sehr viel näher dran ist? Hör ich das richtig raus bei dir?
Also wenn der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Bernd Neuendorf, jetzt bei einer Weltmeisterschaft nicht vor Ort wäre, bei den Männern gäbe es einen Aufschreienskandal. Da er es bei den Frauen nicht war, in der Vorrunde, gab es ja einen Aufschrei. Also es muss schon was dran sein, dass der Präsident eines Verbandes sehr wohl ab und zu mal bei einer Weltmeisterschaft vorbeischaut. Da geht es nicht nur darum, den Sportlern entsprechend Respekt zu erweisen, sondern es geht auch darum, internationale Kontakte zu knüpfen, den Verband entsprechend auch zu positionieren, und das ist ja auch immer ein großes Treffen mit Sponsoren, die man vielleicht auch mal dazu laden könnte zu einer Weltmeisterschaft, auch BDR-Sponsoren, die ja auch teilweise dann einladen zu so Abenden und vielleicht sich auch eher gebauchpinselt fühlen, wenn der sehr namhafte Präsident des Bundesdeutschen Radfahrer dann dabei ist. Also bei allem Respekt, aber ich habe schon gesagt, seine Vorgänger haben das regelmäßig gemacht, übrigens auch den Kontakt, auch wenn wir unwichtig sind, aber auch den Kontakt zu den Medien zu suchen. Es gab auch immer vor ihm einen Abend, wo wir Medienvertreter mal in Ruhe mit dem Bund Deutscher Radfahrer sprechen konnten über viele Entwicklungen, wo man sich gegenseitig auch ein bisschen befruchtet hat. Und wenn er wie am Ende uns sagt im Podcast, wir mögen uns mal mit dem Radprojekt in Aachen beschäftigen, dann ist das ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich wünschte nur, man käme öfter mit ihm in Kontakt, um öfter mal hin und her so Hinweise zu bekommen. Und das findet eben mit einem unsichtbaren Präsidenten nicht statt.
Ja, das war ein Schlüsselschlusswort für diese Folge des Tourfunks. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, Holger. Danke dir für deine Zeit. Ihr hört uns natürlich in der ARD Audiothek. Wir haben diese Folge übrigens am Sonntagnachmittag aufgenommen, ganz transparent. Also hier und da war mal ein Zeitbezug. Gerade bei Uli vorhin habt ihr jetzt eine Einordnung, wann wir hier miteinander gesprochen haben. Sonntagnachmittag, und das hat großen Spaß gemacht. Bleibt uns gerne treu, bewertet und empfehlt uns gerne weiter und hört uns beim nächsten Mal auch zu. Ich bin Moritz Kasserlet, sage dir danke, Holger, und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.